Heul nicht, mach doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey, hey, hier ist Kato. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich habe eine kleine Warnung auszusprechen. Und zwar handelt es sich bei der heutigen Podcast-Folge um die Aufzeichnung von einem Live-Video, was ich bei Instagram gemacht habe. Und deswegen kann es sein, dass die Tonqualität mal nicht so super ist, dass meine Grammatik irgendwie ein bisschen kreativ ist oder dass ich zwischendurch ein wenig und Denkpausen mit einbringe. Ich hoffe, du verzeihst mir das und hast viel Spaß beim Anhören. Willkommen zum heutigen Livestream, Live-Workshop. Das Thema ist heute, wie man einen Workshop macht. Ich finde das Thema mega wichtig, weil es einfach total die coole Fähigkeit ist, wenn man in der Lage ist, anderen Leuten etwas beizubringen, was man selber kann oder was man selber schon länger macht oder gelernt hat oder was einem Freude bereitet. Und das lernt man natürlich nicht in der Schule, diese Fähigkeit. In der Schule wird man nur dazu gezwungen, Referate zu halten und die haben wir wahrscheinlich alle gehasst. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich es sehr schlimm fand, in der Schule Referate zu halten. In der Uni wurde es dann besser, aber das ist ja trotzdem für die meisten Studentinnen und Studenten, glaube ich, etwas, was sie nicht so gerne mögen. Und dementsprechend ist vielleicht auch der Gedanke daran, selber einen Workshop zu halten, ein bisschen beängstigend oder nicht so angenehm. Und das finde ich schade, denn das ist eigentlich mega cool. Und wenn man sich dann überwunden hat, dann macht es auch voll viel Spaß. Heute geht es eben darum, wie man einen Workshop oder was man braucht, um einen Workshop zu planen. Das Ganze geht natürlich heute wieder nicht mega in die Tiefe, sondern es geht eher darum, einen Eindruck zu bekommen, wie das so funktioniert, was man da so beachten sollte. Und der erste Punkt wäre direkt mal der Unterschied. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Workshop und einem Vortrag oder einem Referat? Denn das ist vielleicht eine Gefahr, die Anfängerinnen und Anfänger haben, dass sie eigentlich einen Workshop machen wollen, aber dann doch in diesen Vortragsmodus verfallen und einfach alles erzählen, was sie zu einem Thema wissen, so wie man es eben in der Regel dann in der Schule oder in der Uni macht und einfach hofft, dass der Prof dann denkt, okay, die Person hat Ahnung von dem Thema. Die großen Unterschiede zwischen Workshop und Vortrag sind eigentlich, dass ein Workshop eben eher interaktiv ist, dass man als Teilnehmerin oder Teilnehmer selber auch aktiv wird, dass es eben sehr praktisch ausgerichtet ist, dass man im besten Fall dann direkt dort irgendwas ausprobiert oder zumindest nach Hause geht und das Gefühl hat, heute hat man was geschafft, heute hat man was gelernt und heute hat man irgendwie was, vielleicht eine Strategie ausgeheckt, die man dann später benutzt oder man hat tatsächlich irgendwie einen etwas gebastelt oder sowas, irgendwas erschaffen, während man bei einem Vortrag ja in der Regel eher nach Hause geht und vielleicht so ein paar gute Ideen mit dabei hat, ein paar gute Gedankenanstöße und das eben nicht so praktisch ist. Außerdem kann man in der Regel einen Workshop so gestalten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch miteinander interagieren, was das Ganze natürlich nochmal viel cooler macht. Luisa und ich hatten zum Beispiel neulich im Oktober, hatten wir einen Workshop an der Uni mit 8 Teilnehmerinnen und das war mega cool, weil die Gruppe sich einfach so super verstanden hat. Und da hatten wir auch echt Glück, dass einfach eine sehr gute Gruppendynamik entstanden ist. Aber das ist bei Vorträgen in der Regel auch nicht so, sondern da hat man vielleicht eher das, dass man gemeinsam im Vortrag sitzt und dann irgendwie ein bisschen grummelt oder gähnt, weil es echt langweilig ist. Aber da kommt man eben nicht miteinander in Kontakt. Diese Aktivität ist eigentlich so der Hauptteil, den man beachten sollte, wenn man einen Workshop plant. Und ich habe euch ein Arbeitsblatt, ein Workbook erstellt. Das habe ich vorhin per E-Mail rausgeschickt an die Leute, die sich angemeldet haben auf meiner Website. Ihr könnt es aber auch euch noch runterladen, indem ihr auf den Link in der Instagram-Bio klickt und da dann ist auch ein Link zu dem PDF, das könnt ihr euch dann runterladen. Und vielleicht wollt ihr das ja dann später in Ruhe nachgucken, dann könnt ihr vielleicht nebenbei schon ein bisschen rumscribbeln und ein bisschen eure Ideen euch überlegen. So, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich einen Workshop planen möchte? Der erste Schritt ist natürlich, ich brauche das Thema, worüber ich einen Workshop halten möchte. Und jetzt könnten wir einfach mal heute sagen, das Thema ist Fotografie. als Beispiel. Aber ich muss dann natürlich, ähnlich wie beim Bloggen, mir auch ein Unterthema aussuchen. Ich werde nicht in einem Workshop alles über das Thema Fotografie vermitteln können, sondern ich suche mir irgendetwas, was ich in kurzer Zeit behandeln kann und wo es realistisch ist, dass ich dann da auch wirklich Ergebnisse vermitteln kann. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich mache einen Workshop darüber, wie man mit dem Smartphone schöne Porträtfotos machen kann. Das ist eben jetzt ein Workshop-Thema, das ist greifbar, da kann ich mir was drunter vorstellen. Da können sich auch dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer was drunter vorstellen. Ich muss außerdem die Rahmenbedingungen klären. Also ich muss klären, okay, was genau ist das für ein Workshop? Wo findet der statt? Wer ist die Zielgruppe? Mache ich den in einer Schule und habe 30 Minuten Zeit mit den Schülern? Oder habe ich 3 Stunden Zeit mit Medienstudenten? Welche Vorkenntnisse haben auch die Leute, die teilnehmen? Also wenn ich das mit Medienstudenten mache, dann haben die wahrscheinlich eher Ahnung, wie man mit dem Smartphone umgeht, als wenn ich das mit Seniorinnen und Senioren mache. Da muss ich natürlich viel langsamer vorgehen, wenn ich die Bedienung des Smartphones erkläre. Außerdem ist natürlich wichtig zu wissen, in was für einem Raum habe ich diesen Workshop, was für Geräte habe ich da, also habe ich da zum Beispiel irgendwie einen Beamer oder einen Laptop oder einen Fernseher, dass ich da meinen Laptop anschließen kann, oder habe ich da eine Tafel? Wie kann ich die Tische verschieben, damit die Leute irgendwie da in einer guten Sitzordnung sitzen können? All sowas sollte ich vorher mir überlegen bzw. in Erfahrung bringen. Sprich, sowas wie den Raum, dann einfach eben gucken, was für einen Raum kann ich da benutzen. Und was die Teilnehmer angeht, das könnt ihr dann ja selber entscheiden und könnt zum Beispiel selber auch sagen, das ist nur für Leute, die schon bestimmte Vorkenntnisse haben, oder das ist für komplette Anfänger, die noch nie sowas gemacht haben. In meinem Workshop geht es jetzt erstmal um die Basics. Das könnt ihr euch ja überlegen und das solltet ihr euch auch überlegen. Denn es ist natürlich total schwierig, einen Workshop zu machen, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer total unterschiedlich sind. Also wenn ich jetzt einen Fotografie-Workshop mache und ich habe da einen Rentner, der noch nie ein Smartphone in der Hand hatte und das zum ersten Mal jetzt überhaupt benutzt, und ich habe auf der anderen Seite jemanden, einen Medienstudenten, der dauernd mit seinem Handy privat unterwegs ist und auch schon an der Uni gelernt hat, wie man Filme dreht und so. Das wäre natürlich super schwierig, denen gerecht zu werden in einem Workshop. Deswegen ist es für Anfänger, die das jetzt zum ersten Mal machen, viel einfacher, wenn man sich von Anfang an versucht, diese Leute ziemlich gleich, also ziemlich homogen zu halten und nicht heterogen, also nicht sehr unterschiedlich von den Vorkenntnissen her oder auch von der Art und Weise, wie schnell sie lernen. Wäre eben blöd, wenn ich etwas einmal kurz erkläre und die eine Hälfte hat sofort verstanden und will weitermachen und die andere Hälfte versteht nur Bahnhof und will das jetzt noch mal ganz in Ruhe hören. Deswegen ist es total wichtig, sich über die Rahmenbedingungen Gedanken zu machen. Wenn ihr euer Thema und eure Rahmenbedingungen habt, dann könnt ihr euch überlegen, was ist denn eigentlich das Lernziel von meinem Workshop? Man formuliert Lernziele so, dass man in der Regel mit einer Kann-Beschreibung formuliert. Also nach dem Besuch dieses Workshops kann die Teilnehmerin X, Y und Z machen. Das ist einfach so ein Standard, dass man das mit den Kann-Beschreibungen macht. Und wenn man einen größeren Workshop plant, also jetzt vielleicht nicht nur eine halbe Stunde irgendwie bei einem Barcamp, sondern einen längeren Workshop, dann kann man auch nochmal die Lernziele unterteilen in mehrere kleinere Lernziele und kann sagen, das Hauptlernziel ist, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können machen. Und die Unterlernziele sind X, Y und Z. Wie gesagt, das kommt darauf an, wie groß und wie umfangreich euer Workshop wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Lernziele zu formulieren, auch wenn man am Anfang irgendwie denkt, ha, das braucht man doch nicht oder das leitet sich doch schon vom Thema ab, sondern das hilft euch auch, wenn ihr andere Leute zum Beispiel einladen wollt zu eurem Workshop. Dann könnt ihr einfach den Leuten die Lernziele nennen und dann können die viel besser abschätzen, ob sie sich für den Workshop interessieren oder nicht. Es macht Sinn, wenn ihr euch die Lernziele vorher überlegt, weil ihr die dann auch kommunizieren könnt. Also ihr könnt dann zum Beispiel bei einer Ausschreibung für den Workshop die Lernziele mit dazu sagen und dann macht es das eben für die anderen Leute viel einfacher zu sagen, okay, dieser Workshop interessiert mich oder dieser Workshop ist für meinen Leistungsstand angemessen und da werde ich eben etwas für mich lernen. Und das solltet ihr eben ausschreiben, also schriftlich ausformulieren und nicht nur in eurem Kopf und kommunizieren. auch dann, wenn ihr den Workshop startet, dann könnt ihr auch am Anfang nochmal sagen, so, und unsere Lernziele für heute sind X, Y und Z. Dann sind eben einfach alle auf dem gleichen Stand. So, wenn ihr jetzt eure Lernziele identifiziert habt, dann könnt ihr die auch dafür benutzen, um die Module festzulegen. Um die Module festzulegen, müsst ihr euch überlegen, was sind denn die Sachen, die ich machen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Also wenn ich zum Beispiel sage, mein Ziel ist, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen, wie sie mit ihrem Smartphone schöne Porträtfotos machen können, dann muss ich mir überlegen, okay, was für Sachen müssen sie wissen und in welcher Reihenfolge, damit sie das am Ende können. Also ich muss zum Beispiel am Anfang vielleicht erstmal wissen, wie bediene ich denn die Kamera-App an meinem Handy, nicht nur in diesem Automatikmodus, sondern in diesem manuellen Modus, oder muss ich mir vielleicht noch eine neue App dafür runterladen? Was ist denn sowas wie Blende und ISO oder Weißabgleich? Was sind das für Begriffe? Was spielt das für eine Rolle bei der Fotografie? Ich muss vielleicht wissen, okay, was für Merkmale machen ein schönes Porträtfoto aus? Also vielleicht muss ich mir überlegen, wie kann ich mein Model gut positionieren? Was muss ich dann bei der Bildgestaltung beachten, damit ein schönes Porträtfoto dabei rauskommt? Oder vielleicht am Ende dann noch sowas wie die Bildbearbeitung. Also wenn ich mein Foto gemacht habe, wie kann ich das dann mit einer Smartphone-App auch noch schön bearbeiten? Und aus diesen Schritten überlegt ihr euch dann quasi die Module. Wenn ihr jetzt nur einen super Mini-Workshop machen wollt, nur irgendwie 10 Minuten irgendwie, so bedienst du diese App oder sowas, dann braucht ihr vielleicht nicht Module, dann macht ihr euch einfach quasi Lektionen, also einfach die einzelnen Schritte. Aber wenn es ein etwas längerer Workshop wird, dann überlegt ihr euch eben Module und könnt die Module dann eben nochmal unterteilen in einzelne Lektionen. Und das macht es eben für euch einfacher, weil ihr dann genau euch an so einem Plan entlanghangeln könnt. Das macht es aber auch für eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfacher, weil die sich dann besser orientieren können im Workshop, weil man quasi nicht einfach nur so ein Batzen an Info hat, so wir lernen heute das alles, sondern man hat einfach wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und kann die abhaken, so ich lerne jetzt das, ich lerne jetzt das, ich lerne jetzt das. Und genau, das ist einfach eine bessere Orientierung, wenn man sich solche Module und Lektionen macht. Wenn ihr jetzt diese Schritte von eurem Thema identifiziert habt und euch auch eine Reihenfolge überlegt habt, in der ihr das vermitteln wollt, dann müsst ihr jetzt eure Module gestalten. Und jetzt kommt wieder das ins Spiel, was ich am Anfang gesagt habe, dass man eben versucht, Interaktivität auch reinzubringen. Und das bedeutet, dass man nicht nur sich nach vorne hinstellt und den anderen was erzählt und erklärt, okay, Blende bedeutet das und das, ihr müsst die auf 8 einstellen, wenn ihr das und das machen wollt, sondern dass ihr euch genau überlegt, welchen Input gebe ich, also was erkläre ich oder wofür zeige ich einen Film oder Fotos oder lese einen Text vor und was können die Leute dann üben. Es sollte immer so ein Zusammenspiel aus Input und Übung sein. Und die Übungen, die könnt ihr natürlich auch abwechslungsreich gestalten. Das heißt, man muss eine Übung nicht immer nur alleine machen, sondern man kann zum Beispiel das in Partnerarbeit machen oder in Gruppenarbeit, je nachdem, wie viele Leute das sind. Oder man kann eine Übung auch eher spielerisch machen. Da ja, kann man quasi sich ganz viele verschiedene Sachen ausdenken. Ihr müsst also überlegen, für jeden Modul, also für jeden Schritt, okay, was muss ich dazu an Wissen vermitteln? Und da solltet ihr euch auch nur auf die Grundlagen beschränken. Also zum Beispiel für Porträtfotos ist die Blende wichtig, denn mit einer offenen Blende verschwimmt der Hintergrund so schön und das finden wir alle schön. Also das ist so eine Optik, die irgendwie sich durchgesetzt hat, das ist irgendwie im Trend. Und deswegen wäre es zum Beispiel für diesen fiktiven Porträt-Workshop wichtig zu wissen, was ist die Blende und was kann die und wie verändere ich die. Aber andere fotografische Einstellungen sind vielleicht für diesen Workshop gar nicht wichtig und dann muss ich den auch nicht der Vollständigkeit halber damit reinpacken in dieses Modul, sondern ich entscheide mich dann nur, wirklich nur für die Dinge, die jetzt für diesen Schritt wichtig sind. Und beim Input, da könnt ihr euch eben auch variieren, also könnt ihr euch Variationen überlegen. Das Einfachste ist natürlich, dass ihr es einfach selber erklärt, aber vielleicht seid ihr gar nicht so gut darin, Sachen so gut zu erklären oder vielleicht ist es ein Thema, was ein bisschen komplizierter ist und da könnt ihr auch überlegen, okay, kann ich dafür zum Beispiel ein Erklärvideo von YouTube stattdessen zeigen oder gibt es für diese Kameraeinstellung ein gutes Schaubild, was ich zeige und anhand dessen das erkläre. Alternativ, wenn ihr sagt, okay, ich muss es einfach selber erklären, aber ich habe jetzt nichts, was ich dazu zeigen kann, dann könnt ihr das Ganze auflockern, indem ihr selber noch eine Visualisierung macht. Das ist mega wichtig, weil die meisten Leute nicht nur übers Hören lernen, sondern auch über andere Kanäle. Dieser Livestream und dieser Podcast sind dementsprechend suboptimal. Es wäre eigentlich am besten, wenn ich jetzt hier noch tolle Sachen zeigen könnte, aber das ist nicht wirklich möglich. Ich habe es schon mal probiert, aber ja, Instagram ist da leider so ein bisschen nicht so gut in der Funktion. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wieder bei diesem Fotografie-Workshop seid und ihr erklärt da jetzt zum Beispiel verschiedene Arten, wie sich das Model hinstellen soll, um ein Porträtfoto von ihr zu machen, dann könntet ihr zum Beispiel dabei auf der Tafel oder auf dem Whiteboard eine Skizze machen, vielleicht auch so mit Sketchnotes, also so ganz einfach. Ansonsten könnt ihr auch einfach nur Stichwörter aufschreiben von den Sachen, die besonders wichtig sind. Oder ihr könnt, das mache ich zum Beispiel auch total gerne, dass ihr einfach ein Tafelbild aufbaut. Also dass ihr nicht einfach nur Sachen hinschreibt, die wichtig sind, sondern dass man zum Beispiel sich so Papierstücke oder Pappstücke nimmt, vielleicht auch in verschiedenen Farben mit Stichwörtern. Und dann kann man die so nach und nach an die Tafel zum Beispiel kleben oder an die Wand kleben. Da braucht man nicht mal eine Tafel für. Und so dann quasi zum Beispiel ein Modell aufbauen. Und wenn ihr das macht, dann werden die Leute das viel, viel besser lernen, weil sie nicht nur euch hören, sondern weil sie auch gleichzeitig sehen, wie etwas passiert. Im besten Fall machen sie sich noch Notizen auf ihrem Zettel, den sie mitbringen. Oder vielleicht habt ihr sogar ein Handout für sie gemacht und sie schreiben dann in ihr Handout, in ihr Arbeitsblatt rein. Und damit werden die Leute das viel, viel eher behalten, als wenn sie es nur über einen Kanal aufnehmen. Also wenn sie es nur von euch hören oder wenn sie es nur lesen. Und gerade diese Modelle, die sich so aufbauen, sind dafür eben total gut, weil man dann die Zusammenhänge gut versteht. Wahrscheinlich kennt ihr das alle, wenn man mal in den Hörsaal geht und da sind noch die Tafelaufschriebe von der Vorlesung davor und die ganze Tafel ist voll mit irgendwie Texten oder Formeln oder so und man denkt so, oh Gott, was haben die denn hier gemacht? Aber eigentlich war es vielleicht gar nicht so schlimm, gar nicht so schwierig, was sie da gelernt haben, weil der Professor das dann einfach Schritt für Schritt erklärt hat und einfach Schritt für Schritt die einzelnen Formeln hingeschrieben und hergeleitet hat. Und deswegen konnte man es dann viel einfacher verstehen. Es ist einfach nur überfordernd, wenn einfach alles auf einmal da ist. So viel also zum Thema Visualisierung für den Input. Und dann reden wir nochmal kurz über die Übungen. Wenn ihr Übungen macht, dann, das habe ich eben schon gesagt, könnt ihr verschiedene Sozialformen benutzen. Also zum Beispiel Leute bitten, dass sie das in Partnerarbeit machen. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, einfach mach das mit der Person, die an deinem Tisch sitzt. Oder man denkt sich auch so Spiele aus, dass man dann irgendwie die Leute zueinander zuteilt. Es gibt verschiedene Arten von Übungen vom Schwierigkeitsgrad der Übung her. Also es gibt Übungen, die einfach nur etwas quasi reproduzieren, was es schon gab. Also dass man zum Beispiel einfach nur die Einstellungen, die an der Tafel sind, bei seinem eigenen Smartphone einfach nur sucht und draufklickt. Und dann aber schwierige Übungen, wo man dann selber was macht, wo man zum Beispiel selber dann in eine andere Lichtsituation geht und dann selber die ganzen Einstellungen sich überlegen muss und die dann einstellt und das dann eben übt. Und man sollte natürlich erst die einfacheren Übungen machen und dann die schwierigen. Das macht irgendwie total Sinn. Wenn ihr eine Fremdsprache gelernt habt, dann ist es eben ähnlich. Man macht dann erst Übungen, wo man zum Beispiel nur die neuen Wörter zusammen im Chor vorliest oder wo man Sätze aus dem Lehrwerk vorliest, vielleicht als Dialog mit zwei verschiedenen Leuten. Und erst später benutzt man die Vokabeln, um eigene Sätze zu bilden. Das ist genau das gleiche Prinzip. Man verwendet die Sätze erst nur so, wie sie schon da sind und dann später erst wird man quasi produktiv und macht damit was Eigenes. Genau. Grundsätzlich macht es mega Sinn, ist total cool, wenn ihr noch ein Arbeitsblatt oder irgendwie ein Handout oder sowas produziert für euren Workshop, wo dann die wichtigsten Punkte schon mal drauf sind oder wo man vielleicht so einen Rahmen vorgibt, also wo man vielleicht dann noch so Lücken zum Ausfüllen hinterlässt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eures Workshops können eben dann während des Workshops da die Sachen eintragen, die entweder die besonders wichtig sind, die sie dann hören, oder vielleicht können sie es dann auch direkt auf ihre Situation beziehen. Bei dem Fotografie-Workshop ist es, glaube ich, relativ gemeingültig, aber wenn ich jetzt einen Workshop mache zum Thema, keine Ahnung, kreative Ideen, wie man auf Social Media für seinen Verein posten kann, dann wird jeder im Workshop das direkt auf seinen Verein beziehen Und wenn ich dann mehrere Ideen sage, dann wird der eine die eine Idee aufschreiben, weil das für seinen Verein Sinn macht. Und die andere Teilnehmerin wird eine andere Idee aufschreiben, weil das irgendwie, weil sie dann gleich eine Verbindung zu ihrem Verein sieht und denkt, wie man das machen könnte. Dementsprechend ist es super cool, wenn ihr sowas macht, aber das ist auch was, was vielleicht für Anfänger noch ein bisschen schwierig ist oder wo man sich erst so ein bisschen eingroovt. Definitiv Sinn machen Arbeitsblätter und Co., wenn ihr damit Sachen auslagern könnt, die zu weit gehen würden für den Workshop selber. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, dafür gibt es noch ein bestimmtes Hintergrundwissen, aber wir haben jetzt keine Zeit, das im Workshop zu besprechen, wie das funktioniert, dann macht einfach irgendwie noch ein Blatt, wo ihr das kurz erklärt, und dann macht eine Linkliste, wo man sich informieren kann, oder eine Literaturliste, und dann könnt ihr die einfach austeilen. Und denjenigen im Workshop, die besonders neugierig sind, da gibt es immer welche, die dann immer alles noch wissen wollen, denen könnt ihr dann einfach diesen Zettel geben und die können sich dann quasi später informieren. So. Wenn ihr euch also jetzt eure verschiedenen Module überlegt habt und wenn ihr in jedem Modul überlegt habt, was gebe ich da für einen Input und was ist da für eine Übung oder was für Übungen sind da sinnvoll, dann ist jetzt an der Zeit, das Ganze zusammenzufügen zu einem, ja, Seminarplan oder Workshopplan. Und da gibt es verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Und ich persönlich benutze sehr gerne eine Tabelle. Und diese Tabelle, die besteht aus drei Spalten. Ich zeige das mal. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. In der einen Spalte, da schreibt ihr rein, wie lange das Ganze dauert. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, wir fangen um 10 Uhr an, dann könnt ihr schreiben von 10 Uhr bis 10.10 Uhr, Begrüßung, Vorstellung, Lernziele, 10.15 Uhr bis nächste Phase. Oder ihr schreibt da die Dauer rein. Also dass ihr abschätzt, das wird 10 Minuten dauern, das wird 15 Minuten dauern und Co. In die Mitte der Tabelle schreibt ihr rein, was für Aktivitäten geplant sind, also wer macht was. Sowohl die Frage, was machst du als Seminarleiterin, Seminarleiter, als auch die Frage, was machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Zeit. Und in der dritten Spalte, da schreibt ihr rein, was braucht man dafür? Also was brauchst du für Medien dafür? Brauchst du zum Beispiel deine PowerPoint-Präsentation, die dann am Beamer laufen muss? Oder brauchst du ein Arbeitsblatt oder hast du ein Arbeitsblatt vorbereitet, was du an dieser Stelle verteilen wirst? Oder vielleicht auch Besonderheiten wie, hier soll es eine Gruppenarbeit geben für diese Übung. Das schreibst du in die dritte Spalte. Und das Ganze hilft dir eben zu überlegen, wer macht wann was und auch, was du wann vorbereiten musst. Also welche Arbeitsblätter musst du dir in welche Reihenfolge rauslegen, um sie zu verteilen. Oder wo ist es gerade vielleicht ein bisschen anstrengend, dann mache ich danach eine Pause. Und eben besonders wichtig ist, dass ihr versucht, möglichst realistisch die Zeit einzuschätzen. Da gibt es ein paar Fehler, die Anfänger immer machen. Fehler Nummer eins ist, sie vergessen die Kontrollphasen. Also immer wenn man eine Übung gemacht hat, dann sollte man die Übung auch kontrollieren. Das kann zum Beispiel sein, dass eben in diesem fiktiven Fotoworkshop ein paar Leute ihre Fotos, die sie aus der Übung gemacht haben, zeigen, dass man die dann am Beamer zeigt und bespricht. Das kann auch sein, dass Leute einfach sich melden und erzählen, wie es bei ihnen war. Das kann auch sein, dass dann bei kleinen Sachen vielleicht reihum geht und jeder irgendwie etwas sagt oder jeder seine Lösung mit reingibt. Da kann man ganz verschiedene Sachen machen. Man muss nicht immer alles kontrollieren, aber man sollte auf gar keinen Fall, das ist total blöd, man sollte auf gar keinen Fall Übungen, also mehrere Übungen hintereinander machen und dann keine davon kontrollieren. Das hat nämlich den Zweck, dass die Leute sich dann verarscht vorkommen und denken, okay, ich habe jetzt hier diese Übung gemacht, aber mir wird überhaupt kein Feedback gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig oder falsch gemacht habe. Ich kriege gar keine, ja, gar kein Feedback von der Dozentin oder von den Dozenten. Und dann sind die Leute demotiviert und haben keinen Bock mehr, die nächsten Übungen zu machen. Das heißt, der Fehler Nummer eins ist, man vergisst, dass man Kontrollphasen mit reinbringen sollte. Also solltet auf jeden Fall sagen, okay, immer wenn es eine Übung gibt, dann müssen wir die auch kontrollieren, zumindest kurz. Der zweite Fehler ist, dass die Leute Sachen vergessen, die ebenfalls Zeit kosten. Und die dann nachher, also weswegen dann nachher der ganze Seminarplan zu straff wird. Zum Beispiel, wenn ich eine Übung machen will, dann muss ich ja erst erklären, wie diese Übung jetzt funktioniert. Wenn ich also denke, okay, die Leute brauchen 10 Minuten, um die Übung zu machen, dann muss ich aber trotzdem noch mal 1, 2, 3 Minuten draufrechnen, die ich brauche, um die Übung zu erklären. Oder vielleicht will ich irgendwas austeilen, was man für die Übung braucht. Dann muss ich auch berechnen, dass ich noch Zeit brauche, um das auszuteilen. Wenn man diese kleinen versteckten Zeitfresser nämlich nicht beachtet, dann gerät der ganze Seminarplan aus den Fugen. Man hängt dann hinterher, man sagt dann, oh je, jetzt ist eine Stunde vergangen. Ich habe gedacht, wir sind jetzt an diesem Punkt, aber wir sind erst da. Dann geratet ihr in Stress, dann vergesst ihr irgendwelche Sachen, dann geraten auch die Teilnehmer in Stress und das versucht ihr deswegen zu vermeiden. Und ein dritter Fehler ist, dass man vergisst, Pausen einzuplanen. Das ist eben bei längeren Workshops immer eine Sache, dass die Leute dann vielleicht rauchen wollen, wenn sie eben Raucher sind. Oder wenn es morgens ist, dann wollen die morgens erstmal Kaffee trinken. Vielleicht haben sie gar nicht gefrühstückt, vielleicht haben sie sich ein Brot mitgebracht und wollen ein Brot essen. Mittagspause natürlich nicht vergessen. Also das ist auf jeden Fall ein Fehler. Wenn man den macht und die Pausen vergisst, dann sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mürrisch und das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt natürlich, dass die in guter Stimmung bei eurem Workshop sind. Und deswegen von Anfang an zwischendurch mal Kaffeepausen, Raucherpausen, Pinkelpausen einplanen, damit alle das dann in der Pause eben machen können und sie dann in der eigentlichen Workshop-Zeit, die du geplant hast, dass sie dann da einfach happy sind und sich auf eure Inhalte konzentrieren können. Was ihr außerdem machen solltet, ist, ihr solltet euch natürlich den Einstieg und den Ausstieg in den Workshop überlegen. Der Einstieg, der sollte natürlich motivierend sein, also ihr solltet kurz erzählen, wer ihr seid und warum ihr die Kompetenz habt, diesen Workshop zu machen. Das schafft Vertrauen, aber ihr solltet auf keinen Fall erstmal euren Lebenslauf runterrattern und erzählen, was ihr alles gemacht habt und studiert habt und gelernt habt. Das wird dann wahrscheinlich zu viel, sondern halt eben kurz und knackig, wer seid ihr, worum geht's heute, warum seid ihr die Richtigen, um heute über dieses Thema zu sprechen, was sind die Lernziele, was habe ich davon, wenn ich an diesem Workshop teilnehme und eventuell dann auch noch, wie läuft dieser Workshop ab, was für Module oder was für Phasen gibt es und dann sind die Leute eben im Bilde und wissen, worauf sie sich einlassen und starten dann gut in den Workshop. Je nachdem, was für ein Thema das ist, kann man vielleicht dann auch nochmal eine Vorstellungsrunde machen, dass jeder irgendwie erzählt, wer er ist und was er sich von dem Workshop erwartet. Das ist aber auch so eine Falle, die total viel Zeit kosten kann, weil manche Leute dann ewig ausholen und gefühlt beim Stammbaum ihrer Urgroßmutter anfangen, wer sie sind und warum sie da sind. Das wäre dann zum Beispiel so eine Sache, wo ihr aufpassen müsst. Das solltet ihr wirklich ganz kurz und knapp halten. Bei Barcamps zum Beispiel, da macht man das so, dass man sich in drei Hashtags vorstellt und da darf dann jeder nur sagen, ich bin Kato von Heul nicht mach doch und meine Hashtags sind Passion Project X und Y und dann war es das auch und dann habe ich einen kurzen Eindruck von der Person gewonnen. Also das wäre zum Beispiel eine Methode, die ihr dann euch überlegen könntet für euren Workshop. Und ebenfalls eben den Ausstieg aus dem Workshop solltet ihr euch überlegen, denn manchmal, das ist mir auch schon passiert, endet ein Workshop so, dass es eben total chaotisch ist, dass vielleicht dann die Zeit offiziell, weiß nicht, sollte es um 18 Uhr stoppen und es ist dann schon 5 nach 6 und dann werden die Leute nervös und sagen, oh je, aber mein Bus kommt gleich und fangen an zu packen, hören nicht mehr zu. Und das ist auch natürlich eine blöde Situation. Da müsst ihr dann nochmal schauen, okay, kann ich jetzt hier irgendwas streichen, was eigentlich noch inhaltlich gewesen wäre und dass ihr aber trotzdem den Workshop nochmal zu so einem runden Abschluss bringt. Und zum Beispiel dann nochmal so eine Zusammenfassung macht, was sind jetzt die wichtigsten Punkte oder was sind jetzt die nächsten Schritte, vielleicht auch, wie sie mit dir in Kontakt treten können, vielleicht hast du einen Folgeworkshop, vielleicht hast du irgendwie ein anderes Angebot zu dem Thema, vielleicht kannst du ihnen eine E-Mail-Adresse geben, dass sie dir schreiben können, wenn sie noch Fragen haben, vielleicht hast du noch irgendwie ein Handout zum Austeilen oder so, dass einfach solche Sachen, dass du das vorher schon im Kopf hast, dass du das am Ende auf jeden Fall machen willst, damit es dann nicht quasi hinten anfällt und von diesen nervösen, ich muss aber zum Bus läuten, übergangen wird. Genau, ansonsten gibt es noch so zwei, drei Tipps, die ich euch mitgeben kann. Und zwar solltet ihr die Technik natürlich vorher immer testen. Das ist eigentlich so ähnlich wie bei Uni-Referaten, dass es immer mal sein kann, dass dann der Beamer nicht funktioniert oder so. Da solltet ihr euch also vorher das möglichst testen und immer einen Plan B dabei haben. Also so wie ich zum Beispiel vorhin schon gesagt habe, wenn ihr eigentlich eine PowerPoint dabei habt mit Text und so, dass ihr trotzdem wisst, was sind die wichtigsten Punkte, damit ihr die zur Not einfach an die Tafel schreiben könnt, damit trotzdem eine Visualisierung da ist. Ihr solltet so Unterlagen wie die Teilnehmerliste auch immer mit dabei haben, ausgedruckt und zum Beispiel dann zwischendurch rumgeben, damit die Leute irgendwie unterschreiben, dass sie da sind oder bestätigen, dass sie da sind. Du solltest auch schauen, wie es mit der Verpflegung ist, wenn es ein längerer Workshop ist. Also entweder von vornherein klar kommunizieren, bitte bringt euch selber was zu trinken mit und in der Mittagspause gehen wir alle zum, weiß nicht, zur Dönerbude nebenan. Oder eben überlegen, ob du selber im Workshop was besorgen kannst, je nachdem auch wo du den Workshop machst, also ob du irgendwie Kaffee anbietest oder Tee, ob du Gebäck anbietest, und es wäre eben auch gut, das vorher zu kommunizieren. Also es wäre halt blöd, wenn die Leute alle dachten, es gibt was zu essen, aber du hast irgendwie außer eine Packung Butterkekse nichts dabei, dann ist die Stimmung vielleicht auch gedrückt. Ja, also deswegen am besten auch vorher bei längeren Workshops Gedanken um die Verpflegung machen, damit dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle happy sind und sich gut auf deine Inhalte konzentrieren können. Genau. Und ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, also was eben auch gerade für Anfänger super hilfreich ist, dass man sich überlegt, dass man eine Feedback-Runde am Ende noch macht. Also vielleicht ein anonymes Feedback, dass man einfach so einen Mini-Fragebogen vorbereitet hat, wo dann jeder irgendwie ankreuzen kann, wie es war, wie er es fand, ob seine Erwartungen erfüllt worden sind. Oder es gibt die Methode Fünf-Finger-Feedback zum Beispiel. Das ist ganz nett. Da habe ich mal einen Blogartikel für einen anderen Blog zugeschrieben. Das kann ich dann später dann verlinken. Und dass ihr euch da einfach vielleicht überlegt, nochmal am Ende abzufragen, sind eure Erwartungen erfüllt worden? Habt ihr heute das gelernt, von dem ihr gehofft habt, dass ihr es lernt? Genau. Und das ist natürlich auch eine Sache, die man dann nicht zu persönlich nehmen sollte, wenn dann irgendwie vielleicht nicht ganz so positives Feedback kommt. Da muss man dann lernen, wie man dann damit umgeht und dass man das dann annimmt und dass die Leute in der Regel einem nichts Böses wollen, sondern ja, dass es auch hilfreich ist und dass ihr euch dann verbessert. Denn die ersten Workshops sind im Nachhinein immer irgendwie nicht so gut oder da seid ihr dann nervös und aufgeregt. Aber ich glaube, mit der Zeit verbessert man sich da sehr, sehr schnell. Man merkt sehr schnell, was gut funktioniert hat und was nicht und entwickelt so ein Gespür dafür. Und deswegen, ja, wäre dann noch der letzte Tipp quasi, dass man sich, auch wenn es am Anfang vielleicht total, wenn man total nervös ist und aufgeregt, dass man sich darauf einlässt und das immer öfter macht und dann wird es auch viel einfacher. Das ist genauso wie bei den Referaten in der Uni, da fand man das erste auch voll schlimm und am Ende war es dann, ja, gar nicht mehr so schlimm oder hat vielleicht sogar so ein bisschen Spaß gemacht. Bei den Worksheets, die ich euch gemacht habe, da ist am Ende auch nochmal so eine Vorlage mit bei, für die Modulplanung und für die Seminarplanung. Und das wäre, also das ist das quasi die Phasenplanung, wie ich das mache. Da gibt es noch andere Methoden, wie man das machen kann. Da könnt ihr euch auch eure eigene Methode entwickeln, wie das für euch gut funktioniert. Den Link zum Worksheet findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Website. Da könnt ihr euch das runterladen, ausdrucken und dann damit euren eigenen Workshop planen. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, wenn ihr noch Fragen dazu habt, weil dieses Thema ist natürlich schon relativ komplex. Das kann man jetzt in einer halben Stunde vielleicht gar nicht so, kann man nicht so tief gehen. Dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail oder eine private Nachricht bei Instagram. Mein Account ist @heulnichmachdoch. Und was mich auch noch freuen würde, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du jetzt hierbei was gelernt hast, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt und vielleicht dann sogar noch so einen Kommentar dazu schreibst. Das würde mich total freuen und das hilft dann, dass mehr Leute den Podcast sehen. Und genau, dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, Kato.